Wenn Frauen ein Kind bekommen, dann gehen sie in Deutschland meist ins Krankenhaus. Aber die Entscheidung, in welches Krankenhaus, die kann teils dramatische Folgen haben. In Deutschland findet etwa ein Drittel aller Geburten in einer sogenannten Geburtsklinik statt. Einer Klinik mit der niedrigsten Versorgungsstufe, Level 4. Und immer wieder kommt es dabei zu Komplikationen. Die BR-Investigativjournalistin Claudia Gürkow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Recherchenetzwerk 2 Jahre lang recherchiert und herausgefunden, einige Fälle wären vermeidbar. Claudia erzählt uns heute von einer Frau, die in einer Geburtsklinik alles verloren hat und jetzt um Aufklärung kämpft. Hallo Claudia.
Grüß dich.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 15. April. Und eine Sache noch, bevor es jetzt richtig losgeht. Claudia und ich, wir sprechen in dieser Folge auch über traumatische Erlebnisse bei einer Geburt und Babys, die dabei zu Schaden kommen oder sogar sterben.
Wir sind 2018 in Ostfriesland, in einem beschaulichen kleinen Dorf, und Rebecca sitzt bei ihren Eltern in der Küche. Und eigentlich ist alles super bis jetzt. Sie ist so eine richtig strahlende, schöne Schwangere.
Ich war auch verliebt in das Schwangersein. Ich war verliebt in den Gedanken, Mama zu werden. Das war wirklich für mich ganz was Besonderes, ein Geschenk.
Sie hat sich auch unendlich auf dieses Kind gefreut, wird ein Mädchen, Marlene soll sie heißen. Und sie sitzt da wie so eine kleine Königin und auf einmal durchfährt die erste Wehe ihren Bauch. Und dann sagt sie, wow, jetzt geht's los. Und sie ist ganz sicher, da kommt jetzt Marlene raus und alles wird super.
Ich war, was die Geburt betrifft, sehr positiv, sehr. Sie kommt und dann ist sie da und dann gehört sie sozusagen mir und dann kuscheln wir so. Ja, ich war sehr, sehr, sehr glücklich.
Sie wird von ihrem Partner in das Krankenhaus, in das Borromäus-Hospital in Leer gefahren. Das ist ein Ort in Ostfriesland.
Ich kam in den Kreissaal an und wurde dann von einer Hebamme begrüßt mit den Worten, ach ja, das ist ja hier die Frau Heitz. Jetzt sind sie ja schon da, jetzt müssen sie ja wohl auch hier bleiben, dann wollen wir sie mal untersuchen.
Und sie kommt da an und wird an das CTG, an diesen Wehenschreiber angeschlossen. Der misst eben nicht nur die Wehen, sondern auch die Herztöne, um da so ein bisschen eine Kontrolle drüber zu haben.
Das CTG, das immer angelegt wurde, das piepte wirklich nonstop, sodass ich mich an das Piepen schon gewöhnt hatte und auch nicht mehr gefragt habe, ist das jetzt okay, dass das CTG die ganze Zeit piept, weil die Hebamme einen dermaßen unfreundlichen Ton und eine so ablehnende Art mir gegenüber hatte.
Und sie wird erst später erfahren, dass diese Werte von Marlene, die das CTG aufschreibt, nicht gut sind. Dass die sogar krankhaft sind und später sogar lebensgefährlich. Sie denkt ja auch, sie ist in den Händen von Profis. Und das CTG piept und piept. Und dann wird es halt auch immer wieder ausgestellt. Weil das CTG, Zitat, nervt.
Und sie sagte dann auch die ganze Zeit, es wäre alles in Ordnung. Es würde lediglich an mir, an meiner nervösen Art liegen.
Und stattdessen wird sie also von dieser einen Hebamme auch noch richtig angeschnauzt. Nach dem Motto, was wollen Sie denn? Sie kriegen ein Kind. Natürlich tut das weh.
Ja, und dann habe ich auch gedacht, bin ich doch nicht so zimperlich. Es kann nicht sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich war einfach total verängstigt und vor Schmerzen auch nicht wirklich, nicht richtig, ich konnte mich nicht durchsetzen.
So wie Rebecca sich erinnert, immer Vorsicht, ne? Weil also unter der Geburt ist nichts mehr normal.
Ja, das ist an der Stelle wichtig zu erwähnen. Wir erzählen die Ereignisse im Krankenhaus hier anhand von Rebeccas Erinnerung und auch anhand von vielen Dokumenten, die im Zuge der Recherche ausgewertet wurden. Zum Beispiel die Krankenhausdokumentation der Geburt. Claudia, was bedeutet dieses dauernde Gepiepe vom CTG, das Rebecca da im Krankenhaus erlebt?
Dass die Herztöne von Marlene schlecht werden. Also das Kind im Bauch, wenn das nicht gut versorgt wird, dann schlägt das Herzchen immer langsamer und langsamer. Und das ist ja so wie bei uns. Wenn das Herz nicht stark und nicht schnell genug schlägt, dann wird das Blut nicht durch den Körper gepumpt und dann wird der Körper auch nicht mit Sauerstoff versorgt. Vor allen Dingen das Gehirn wird nicht gut versorgt. Mhm. Und das ist gefährlich, weil das heißt, es kann zu Hirnschäden kommen. Und das sagt ihr aber keiner. Und obwohl mehrmals die Herztöne über Minuten hinweg extrem langsam werden, reagiert eigentlich niemand. Man muss aber auch sagen, dass zu diesem Zeitpunkt in diesem kleinen Krankenhaus ein Arzt in Ausbildung nur alleine zuständig ist, also ein Assistenzarzt, kein Facharzt. Und der wurde nervös, weil der hat dann gemerkt, oh, irgendwas läuft hier gar nicht gut. Und hat dann mit dem damals leitenden Arzt gesprochen, der im Hintergrund war, also nicht vor Ort, per Telefon. Und hat gesagt, hier, also wir haben da, glaube ich, ein Problem, was soll ich machen? Und dann hat der damals leitende Arzt gesagt, ja, öffnen Sie mal die Fruchtblase. Ja, weil dann geht die Geburt häufig noch mal ein bisschen flotter voran. Das ist so eigentlich so der Hintergrund.
Was denken denn Rebecca und ihr Partner in dem Moment, als sie mitbekommen, hier bekommt jemand per Telefon eine Anleitung für diesen Vorgang, der den offenbar noch nie gemacht hat und ich weiß, wie das geht?
Rebecca wurde natürlich von Wehe über Wehe überrollt. Ja, aber die hat gedacht, sie ist im falschen Film. Sie hat dann auch Angst bekommen.
Ich lag ja auf dem Rücken, aber ich konnte den Kopf des Assistenzarztes sehen und man hörte es ja auch platschen. Und in dem Moment war auch ein durchgehendes Piepen. Also das CTG war von Piep, Piep, Piep auf durch eine durchgehende Piep-Frequenz umgeschaltet. Das Fruchtwasser war eben sehr grün.
Wasser heißt, es sollte eigentlich klar und hell sein. Mhm. Aber Marlene hatte vielleicht auch schon durch den Stress unter der Geburt schon dieses erste Kindspech, diesen ersten Stuhlgang abgesetzt. Und das ist gefährlich, weil wenn die Kinder da drin rumschwimmen, gerät das natürlich auch in die Lunge.
Der Assistenzarzt machte ein sehr erschrockenes Gesicht und sprach dann laut oder schrie ins Telefon, Sie müssen sofort kommen. Ich möchte, dass Sie sofort kommen.
Und trotzdem kommt es erst weitere Stunden später zu der Idee, dass man mal testen könnte, wie geht's dem Kind.
Das Blut sollte untersucht werden, aber das Kalibrierungsgerät im Kreißsaal war defekt. Also es funktionierte nicht. Man konnte kein aussagekräftiges Ergebnis von dem Blut gewinnen. Irgendwann hat es dann funktioniert. Ich würde sagen, nach 4 bis 5, vielleicht 6 Versuchen.
Und als es nach Stunden dann endlich klappt, da erfährt Rebecca eigentlich erst das erste Mal, dass es ihrer Tochter sehr, sehr schlecht geht, weil dann heißt es, so, alles abbrechen. Sektio, also Kaiserschnitt, sofort. Mhm. Und dann wird ein Notkaiserschnitt eingeleitet. Und das, was Rebecca dann erlebt, es werden alle ganz hektisch. Sie hat wahnsinnige Angst.
Der Anästhesist hat lautstark zu dem Arzt gesagt, das hätten Sie auch schon viel eher machen müssen. Sie wissen, dass es jetzt schon zu spät ist. Und das war für mich natürlich super schrecklich, das zu hören, weil ich ja auch verstanden habe, was das bedeuten könnte. Und dann hat man mir eine Maske aufs Gesicht gedrückt und ja, dann, das ist meine letzte aktive Erinnerung an die Geburt.
Das alles spielt sich ab in einem kleinen Krankenhaus in Norddeutschland, in Ostfriesland. Was ist das für ein Krankenhaus?
Wir haben in Deutschland 4 Versorgungsstufen von Krankenhäusern. Und dieses Borromäus-Hospital gehört zur niedrigsten Versorgungsstufe. Das nennt man eine Level-4-Geburtsklinik. Mhm. Und das sind Häuser, das muss man halt wissen, wenn man werdende Mama ist. Da ist kein Kinderarzt regulär vor Ort. Die haben keine pädiatrische Station und die haben auch keine Kinderintensivstation. Wir haben 568 Krankenhäuser in ganz Deutschland, die Geburten machen. Und davon sind 251 diese sogenannten Level-4-Geburtskliniken.
Also fast die Hälfte?
Ja, und ein Drittel aller Neugeborenen, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland, kommen in diesen Geburtskliniken, in diesen Level-4-Häusern der niedrigsten Versorgungsstufe zur Welt. Rebecca sagte und auch viele andere Mütter in dieser Recherche haben ganz klar gesagt, ihnen war gar nicht klar, dass es verschiedene Levels gibt. Mhm. Sie haben natürlich gedacht, dass da irgendwie auch ein Kinderarzt vor Ort ist, weil es gibt ja quasi 2 Patienten im Kreissaal, nämlich einmal die werdende Mutter und dann halt das Kind. Seit Jahren ist es so, dass die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eigentlich sagt, die kleineren Häuser, die haben schlechtere Ergebnisse bei Müttern, aber vor allen Dingen auch bei den Kindern, weil eben die professionelle Hilfe fehlt, wenn es mal zu Problemen kommt.
Mhm.
Ja, jetzt muss man auch sagen, wir wollen ja hier keine Panik schüren. Von 1000 Neugeborenen kommen in etwa 2 mit einem Sauerstoffmangel auf die Welt. Mhm. Aber wenn du Pech hast und du bist die Mutter dieses Kindes und du bist in der Geburtsklinik, in diesem niedrigsten Level 4, kann das zum Problem werden.
Ja, also in den meisten Fällen geht alles gut, aber es kann eben auch was schiefgehen.
Und wer vielleicht noch ein bisschen krasser Kritik übt, das fand ich eigentlich sehr spannend. Die Perinatalmediziner, die Spezialisten, die auf die Babys, die geboren werden, die Neugeborenen spezialisiert sind, die haben da eine sehr klare Haltung.
Unter der Geburt kann es immer zu Problemen kommen. Und die sind nicht voraussehbar.
Der Professor Mario Rüdiger, das ist der Leiter der Neonatologie und der Kinderintensive am Uniklinikum Dresden, der sagt ganz klar, also Geburten in Level-4-Häusern, die gehören für ihn abgeschafft. Und er sagt, das geht einfach gar nicht, dass Geburten stattfinden, ohne dass ein Kinderarzt vor Ort ist.
Es kommt darauf an, dass die Kinder ausreichend versorgt werden, denn wenige Minuten ohne Sauerstoff reichen aus, das Gehirn zu schädigen.
Rebecca hat sich die Geburt ihres Kindes so ganz anders vorgestellt. Das Letzte, was sie mitbekommen hat, das war die Panik rund um sie herum, bevor sie in Vollnarkose gelegt wird für den Notkaiserschnitt. Wie geht es danach weiter?
Sie liegt dann in diesem Bett und taucht aus ihrer Narkose langsam wieder auf. Und sie öffnet die Augen. Und da sitzt dieser damals leitende Arzt völlig fertig auf dem Stuhl vor ihr.
Ich habe gefragt, wo mein Kind ist. Und er sagte, er wüsste einfach nicht, was passiert wäre. Er könnte sich das nicht erklären.
Und es dauert also wirklich eine ganze Weile, bis sie erfährt, dass ihre kleine Tochter gar nicht mehr im Borromäus-Hospital ist, sondern auf der Kinderintensivstation im benachbarten Kreiskrankenhaus in Leer, was dem Landkreis gehört. Und sie will da natürlich hin. Und sie kommt an in diesem Kreiskrankenhaus Leer und wird auf ihrem Bett, sie schildert das so, hingeschoben auf die Intensivstation. Und sie sieht dort den Inkubator mit ihrer Tochter.
Inkubator, das sind diese Kästen,
Brutkästen, sagt man so im Volksmund. Mhm. Ne?
Sie schaute mich auch an, zumindest waren die Augen offen, aber sie krampfte ziemlich, die Hände lagen oben neben ihrem Gesicht, so zu Fäusten geballt und sie weinte ziemlich.
Rebecca macht sich Sorgen und sagt, okay, also irgendwie, ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Und sie wird aber wieder beruhigt. Dann heißt es, Sie haben ja jetzt natürlich auch einen ziemlichen Albtraum durch. Legen Sie sich mal hin, ruhen Sie sich mal aus, schlafen Sie mal eine Runde.
Mhm.
Und dann wiederholt sich im Grunde genommen die Geschichte. Weil Rebecca schläft ein. Als sie die Augen aufmacht, sind ihrer Erinnerung nach 2 Kinderärzte vor ihrem Bett und sagen, Marlene hat aufgehört zu atmen, sie hat gekrampft. Und sie ist auch nicht mehr im Kreiskrankenhaus Lea, sondern sie ist inzwischen in die Uniklinik Oldenburg verlegt worden, auf die Hochintensivstation. Die Ärzte kämpfen um Marlenes Leben, die Organe fangen langsam wieder an zu arbeiten, das Herzchen, die Nieren, alles erholt sich wieder. Und sie haben schon wieder wirklich Hoffnung. Sie hoffen, dass es jetzt gut geht. Und dann kommen die Ärzte und sagen, also uns macht das Gehirn Sorgen. Wir müssen ein MRT machen.
MRT, das ist diese Röhre, diese große, und die kann Bilder vom Gehirn machen. Ne?
Genau, so ein bisschen sozusagen laiensprachemäßig, so differenzierte Bilder vom Gehirn, wo du erkennen kannst, welche Teile des Gehirns arbeiten super, welche arbeiten vielleicht weniger gut. Gibt es irgendwo Blutungen? Funktioniert etwas nicht? Und dann kommen die Ärzte und sagen, also sie können im Grunde genommen keine Gehirnaktivität feststellen. Ihre Tochter ist im Grunde genommen nur eine leere Hülle. Und sie müssen sich überlegen, ob sie die Geräte abschalten wollen. Das ist eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Und Rebecca und ihr Partner beschließen, Marlene gehen zu lassen.
Man hat meine Tochter auf meine Brust gelegt. Ärzteteam stand um uns herum. Und das war eigentlich für mich so wie in einer Blase, wie ich habe ganz automatisch alles um mich herum ausgeblendet, weil ich einfach nur so ganz klein in so einer kleinen Höhle mit meiner Tochter war und sie einfach gefühlt habe, ihren kleinen Körper.
Ihnen wird gesagt, das Ganze dauert 2 Minuten bis maximal 20 Minuten. Das, womit aber niemand gerechnet hat, ist, dass Marlene kämpft.
Sie hat wirklich ganz mutig und stark und intensiv geatmet. Und ich bilde mir ein, dass einfach dieser Moment, dass sie bei mir war, so dicht an meinem Herzen und dass ich sie gehalten habe, dass sie sich das irgendwie auch gewünscht hat, so wie ich, und dass sie das genossen hat, so wie ich. Das ist wahrscheinlich absoluter Quatsch. Aber ich habe das gespürt und ich wollte auch nicht, dass das aufhört, sozusagen.
Marlene möchte nicht sterben, so empfindet Rebecca das. Und erst nach 18 Stunden stirbt die Kleine.
In den Armen ihrer Mama.
In den Armen ihrer Mama. Und das muss ich sagen, also das hat mich sehr bewegt. Weil Rebecca ihrer Tochter einen ganz, ganz tollen Abschied gegeben hat.
Mhm.
Und das fasst mich natürlich auch an. Ja. Und es ist auch leider nicht die einzige Geschichte dieser Art, die wir uns angehört haben. Also das geht dann auch mal durch die professionelle Distanz durch. Im Prinzip war es so, Rebecca war in einem Tunnel der Trauer gefangen.
Mhm.
Und kam da auch gar nicht so schnell wieder raus. Und in ihre Trauer haben sich zunehmend Zweifel gemischt, ob wirklich alles gut gelaufen ist bei dieser Geburt.
Mhm.
Und dann kam ihre Mutter, die ja 7 Kinder gekriegt hat, und sagte, da kann was nicht richtig gelaufen sein. Irgendwas stimmt da nicht. Und dann hat Rebecca sich eine Anwältin geholt und hat Gutachter beauftragt. Und die sagen, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hätte Marlene gerettet werden können, wahrscheinlich auch keine Schäden davongetragen, wenn man sie früher per Kaiserschnitt geholt hätte.
Mhm.
Fast das gesamte Großhirn, also fast das ganze Gehirn, kann man sagen, ist durch diese Geburt zu Schaden gekommen. Ob es nur der Sauerstoffmangel ist, da streiten sich die Gutachter, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Gehirnschäden, wie Gutachter dann immer so schön formulieren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch die Geburt entstanden sind.
Mhm.
Das ist so das Wording, auf das sich die Gutachter da einigen. Und als Rebecca das erfährt, da ist sie gerade im Auto unterwegs und sie fährt rechts ran, weil sie kann nicht mehr Auto fahren. Und sie weint und weint und weint.
Das sind natürlich schwere Vorwürfe, die dann gegen das Klinikum gerichtet sind. Was sagt das Klinikum dazu?
Das Klinikum möchte uns gegenüber sich nicht zu einzelnen Fällen äußern, sagt aber, bei Rebecca habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass sie eine Risikoschwangere gewesen sei.
Eine Risikoschwangerschaft. Was hätte das bedeutet, wenn Rebecca eine Risikoschwangere gewesen wäre?
Risikoschwanger, das ist so ein bisschen ein Blumenstrauß aus Risikofaktoren. Sowas wie, das Kind wächst zu langsam, die Plazenta ist vielleicht nicht gut durchblutet, löst sich vielleicht schon, dann müsste man früher einen Kaiserschnitt machen. Massiver Schwangerschaftsdiabetes, wo du wirklich auch Insulin brauchst. Krasser Bluthochdruck. Du kannst natürlich als Frau selber entscheiden, wo du gebären möchtest, ja. Aber dann muss das Krankenhaus Sie darauf hinweisen, hören Sie mal, Sie sind eine Risikoschwangere.
Mhm.
Und das können wir eigentlich in so einem Haus nicht machen. Sie sollten mal besser in ein Krankenhaus von Level 3, 2 irgendwas gehen.
Und war Rebecca eine Risikoschwangere?
Da kommen wir jetzt ein bisschen ins Gestrüpp, weil Rebecca war vorher schon an diesem Borromäus-Hospital in dem sogenannten MVZ, im medizinischen Versorgungszentrum, also in der klinikeigenen Praxis vom Borromäus-Hospital. Und da war derselbe Arzt, der dann später Rebecca mit entbunden hat, ihr quasi Gynäkologe. Gutachter bemängeln, dass diese Mutterschaftsvorsorgeuntersuchungen, also Schwangerschaftswoche sowieso, da hast du immer bestimmte Untersuchungen, die wurden nicht festgehalten. Die wurden nicht dokumentiert und es ist nicht klar, ob sie alle stattgefunden haben. Und der Mutterpass von Rebecca, der ist auch nicht an sie zurückgegangen. Der Mutterpass ist nicht da.
Also der Mutterpass, das ist so ein kleines Heftchen, das bekommt man in der Schwangerschaft und darin werden eben diese ganzen Voruntersuchungen und viele Daten festgehalten, weil das ja eigentlich wichtig ist. Wie kann das sein, dass der Mutterpass sogar nicht mehr da ist? Den sollen Schwangere eigentlich sogar immer bei sich haben, falls mal was passiert.
Ja, den brauchst du ja auch sogar eigentlich, wenn du ein weiteres Kind kriegst.
Ja.
Ne? Das sind Fragen, die uns das Borromäus-Hospital nicht beantwortet.
Mhm.
Der Punkt ist aber der, Marlene ist auch laut einem Gerichtsgutachten zu klein und zu leicht gewesen.
Bei der Geburt?
Ja, und es kann natürlich sein, dass sie das schon vorher war, dass das ein Risikofaktor war, der einfach nicht erkannt wurde.
Mhm.
Und bei der Geburt kam es auch zu heftigen Blutungen.
Mhm.
Nur das eigentliche Beweismittel, was man sich hätte anschauen können, nämlich die Plazenta, also dieser Mutterkuchen, der ja das Baby versorgt, das wurde entgegen der üblichen Standards, wurde das entsorgt.
Statt untersucht zu werden.
Statt untersucht zu werden.
Das heißt, es könnte sein, dass Rebecca eine Risikoschwangere war. Das heißt, in dem Fall wäre sie in einem Krankenhaus mit höherem Versorgungslevel besser aufgehoben gewesen.
Genau das heißt es. Und deswegen macht sie sich Vorwürfe. Wir stehen noch mit anderen Familien in Ostfriesland in Kontakt. Und zumindest bei einer weiteren Mutter ist ganz klar per Gerichtsgutachten festgeschrieben worden, dass sie eine Risikoschwangere war. Also dieses Haus hat auch Risikoschwangere angenommen.
Mhm.
Ob Rebecca jetzt eine war oder nicht, können wir nicht klären. Letzten Endes auch wegen fragwürdigen Verhaltens des Borromäus-Hospitals. Nämlich, gab es die Vorsorgeuntersuchungen? Wo ist der Mutterpass?
Du hast gerade schon von einem anderen Fall einer Risikoschwangerin gesprochen. Inwiefern ist das, was Rebecca und ihrem Baby passiert ist, ein Einzelfall?
Wir wissen, dass es Fälle gibt in Bayern, in Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt. Insgesamt liegen uns in unserer Recherche zu 17 Fällen ganz, ganz viele Unterlagen vor. Und wir wissen, dass es noch viel, viel mehr gibt. Wir haben Urteile gelesen und, und. Niedersachsen ist ja sozusagen kein Einzelfall, sondern wir haben ja mit Medizinern und mit Gutachtern und mit Medizinrechtlern, also Rechtsanwälten, gesprochen. Die haben Fälle quer durch das Bundesgebiet.
Mhm.
Und alle sagen uns, klar, dass eine Geburt mal schief läuft, das gibt's in jedem Level. Aber sie haben schon alle den Eindruck, dass es in diesen Krankenhäusern der niedrigsten Versorgungsstufe, diesen Level 4 Geburtskliniken, besonders viele sind.
Warum nehmen diese Kliniken Risikoschwangerschaften an, auch wenn das nicht den Empfehlungen entspricht?
Naja, das Erste ist, dass diese Empfehlungen sozusagen Soll-Empfehlungen sind.
Mhm.
Das ist nicht so, hey, das macht man nicht.
Mhm.
Ja, das ist auch nicht mit Strafen bewährt.
Mhm.
Das andere ist, dass gerade die kleinen Krankenhäuser, die kleinen Häuser leiden ganz besonders. Die kämpfen ums Überleben.
Mhm.
In Zeiten von sinkenden Geburtenzahlen könnte das ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht deshalb Risikoschwangere angenommen werden, auch wenn die Krankenhäuser das bestreiten.
Du sagst, ihr habt Fälle wie diesen von Rebecca und Marlene in vielen Bundesländern in Deutschland gefunden im Zuge eurer Recherche. Was müsste konkret passieren, damit sich solche Fälle wie dieser nicht wiederholen oder damit es zumindest insgesamt zu weniger folgenschweren Komplikationen kommt?
Also in Norwegen gab es zum Beispiel früher über 250 Krankenhäuser, die Geburten gemacht haben.
Mhm.
Und das hat man runter reduziert auf paar 50. Und jetzt ist es zwar so, dass 3 von 1000 Kindern sozusagen ungewollt in Rettungswagen zur Welt kommen. Aber unterm Strich ist das Ergebnis für Mütter und für die Kinder sehr, sehr viel besser. In Portugal hat man die Krankenhäuser beziehungsweise die Geburtshilfestationen, wenn du so willst, runtergefahren um 75%. Also um 3/4 weniger. Und das Ergebnis ist besser.
Mhm.
Und das Spannende ist, dass auch Länder wie Australien und Kanada das gemacht haben, die nochmal viel längere Fahrzeiten jetzt haben als unser Beispiel Norwegen.
Mhm.
Und auch die haben einen besseren Outcome.
Also weniger Kinder, denen es schlecht geht nach der Geburt oder die versterben.
Korrekt. Und da haben wir auch innerhalb von Deutschland tatsächlich Beispiele für. Sachsen und Schleswig-Holstein etwa. Gerade Sachsen hat also wirklich die Krankenhäuser zentralisiert. Überhaupt die ostdeutschen Bundesländer profitieren von den alten DDR-Strukturen.
Mhm.
Das ist auffällig. Die haben viel weniger Level-4-Geburtskliniken als die westdeutschen Bundesländer. Die Sachsen sind mit Schleswig-Holstein ganz vorn in den jüngsten Zahlen zur Säuglingssterblichkeit. Die sind nämlich diejenigen, die die wenigsten Kinder zu verzeichnen haben, die tatsächlich während oder nach der Geburt direkt sterben.
Dieses Prinzip Klasse statt Masse, Zentralisierung, das war auch eine der Säulen vom scheidenden Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte ja eine Krankenhausreform auf den Weg gebracht. Ist da also eine Besserung in Zukunft in Sicht, wenn das weiter umgesetzt wird?
Naja, wir wissen jetzt gerade seit sozusagen wenigen Tagen, dass das Bundesgesundheitsministerium an die CDU gehen wird. Nicht mehr der Weg der SPD wahrscheinlich beschritten werden wird.
Mhm.
Karl-Josef Laumann, der Gesundheitsminister von Nordrhein-Westfalen, der ist ganz klar für Level-4-Häuser.
Karl-Josef Laumann ist auch von der CDU.
Es gibt auch Rahmenbedingungen. Ich muss man auch ein bisschen so akzeptieren, letzten Endes, wie sie sind, und dann immer das Beste rausmachen in der Abwägung von Qualität und Versorgungssicherheit.
Und er sagt, längere Fahrtwege würde die Bevölkerung nicht akzeptieren.
Dann werden die Entfernungen so groß, das können sie auch niemand erklären. Und ich glaube, das ist immer die Abwägung, die man hat. Es ist ja schön, so Zahlen aufzuschreiben aus Sicht der Wissenschaft. Aber auf der anderen Seite musst du einfach mit den Realitäten umgehen, die in Regionen sind, und du musst es dann möglichst gut machen.
In Bayern war auch immer zu hören, wir brauchen diese kleinen Krankenhäuser. Da ist, glaube ich, keine Weiterentwicklung in dem Sinne, wie die Wissenschaftler das fordern, wie die Perinatalmediziner das fordern, in Sicht.
Wie ist dieser Fall für Rebecca ausgegangen? Sie hat sich eine Anwältin genommen. Gab es juristische Konsequenzen?
Rebecca hat im vergangenen Sommer 2024 im Zivilverfahren gegen das Borromäus Hospital gewonnen. Denn die Gutachter haben eben gesagt, Marlene hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gerettet werden können. Die Versicherung des Borromäus Hospitals hat den Eltern rund 20.000 Euro gezahlt.
Mhm.
5.000 Euro davon sind das Schmerzensgeld für Marlene.
Irgendwie ist es zwar schwer zu sagen, naja, wie bemisst man das denn? Wie viel ist denn überhaupt ein Menschenleben wert in Geld? Aber 5.000 Euro, das klingt wenig, oder?
Ja, vor allen Dingen für die Schmerzen, die die Kleine wahrscheinlich ja nun gehabt hat.
Mhm.
Ja. Aber sagen wir es mal so, ich glaube, Rebeccas Form der Trauerbewältigung ist auch, dass sie weiterhin versucht, das Borromäus Hospital doch zumindest und auch die handelnden Akteure haftbar zu machen. Rebecca ist, das sagt sie auch selber, traumatisiert. Der Tod von Marlene mit all diesen schrecklichen Entwicklungen, die ich vorhin erzählt habe, der hat ihr Leben zerstört, sagt sie. Der hat ihr Leben zerrissen in ein Vorher und ein Nachher. Das war die Stunde Null.
Dieses Kind wollte leben. Ich habe die 9 Monate in meinem Körper getragen. Das ist schlimm, was ihr da angetan wurde.
Und wenn sie sich erinnert, wie sie früher war, sie meint, früher war sie viel fröhlicher. Aber dadurch, dass ihr Kind gestorben ist und auch so wie Marlene gestorben ist, sie sagt dann auch sehr häufig, sie ist so sinnlos gestorben.
Dass man ihr das Leben hätte retten können, dass man ihr Schmerzen und alles, was man diesem Kind angetan hat, dass das zu verhindern gewesen wäre. Das ist nicht zu ertragen und das ist auch nicht zu akzeptieren und das darf man auch nicht verschweigen. Das muss ich aussprechen. Das muss ich für meine Tochter aussprechen. Es kann nicht sein, dass Marlene so sinnlos gestorben ist.
Das ist vielleicht das, was von Marlenes viel zu kurzem Leben geblieben ist. Ja, Rebeccas Kampf.
Was nimmst du mit aus dieser Recherche?
Ich glaube, wir sind alle miteinander sozusagen verantwortlich. Werdende Mütter müssen sich im Klaren darüber sein. Bei einer Geburt kann immer etwas schiefgehen. Ich muss mir ein gescheites Krankenhaus aussuchen, wo ich dann auch gut aufgehoben bin. Der zweite Schritt ist dann, dass man vielleicht doch den Wissenschaftlern und Experten einmal zuhört, die eben zeigen, dass eine Zentralisierung ja positive Ergebnisse hat. Und wenn es woanders klappt, und es klappt auch schon in Sachsen, es klappt nicht nur in Australien oder Norwegen, es klappt in Sachsen. Also ich meine, dann schaffen wir das doch.
Claudia, vielen Dank dir.
Du, gerne.
Claudia Gürkow hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen vom ARD-Recherchenetzwerk 2 Jahre lang recherchiert zu komplikationsreichen Geburten in deutschen Geburtskliniken. Zur Recherche sind auch 2 Radio-Features entstanden. Die findet ihr in der ARD-Audiothek und den direkten Link dahin nochmal in unseren Shownotes. Autorin dieser Folge ist Nadja Mitzkat. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Ruth-Maria Ostermann, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Lisa Krumme. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss! Und noch ein Podcast-Tipp. 2 Frauen, 2 Generationen und die Frage, wie hast du das erlebt? Schönheitsideale, Verhütung, Finanzen, Care-Arbeit. Das sind alles Themen, die Frauen betreffen, ob gewollt oder ungewollt. Im Podcast Ein Zimmer für uns allein mit meiner Kollegin Paula Lochte. Da treffen 2 Frauen aus verschiedenen Generationen aufeinander und sprechen über ein Thema, das sie verbindet. Was waren ihre Struggles damals und welche gibt's heute? Was hat sich verändert oder vielleicht sogar verbessert? Wo müssen feministische Kämpfe weitergeführt werden? Ein Zimmer für uns alleine findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link dorthin packen wir auch nochmal in die Shownotes dieser Folge.